Wir sind die beleuchteten Brüder. Wir begrüßen euch ein bisschen verspätet heute am 31.05. Bei uns ist es jetzt 14.50 Uhr, wenn diese Folge herauskommt. Erscheint. Ist es etwas später, aber auch der 31.05. Wir sind ein bisschen verspätet heute. Sorry. Aus organisatorischen Gründen, wie ich bei Instagram schon geschrieben habe. Wer Infos über solche Verspätungen haben möchte, folgt uns bitte bei Instagram, belebu-podcast. Hallo Benni, ich begrüße dich und wünsche mir, dass du kurz erklärst, wie es zu dieser leichten Verspätung kommt.
Hallo Tim. Das ist ein kleiner Kunstgriff.
Ja, das ist die leichte Verspätung. Es dauert sehr lange, bis du antwortest.
Ja, in der Antwort die Verspätung nochmal versteckt in a nutshell. Ich war in Paris bis gestern Abend. Das stimmt nicht. Ich saß ja lange im Zug. Also die Großteil des Tages saß ich im Zug. Bis gestern Morgen war ich in Paris.
Bist gestern noch in Paris aufgewacht?
Ich bin gestern noch in Paris aufgewacht in einem 3 Meter hohen Hochbett ohne Begrenzung. Was echt derbe die Teufelsmaschine ist irgendwie.
3 Meter hoch? Ja, wirklich?
Vielleicht nicht ganz 3, 2,5. Also... ich konnte da drunter durchlaufen und dann ging es noch ein Stück höher und da drüber war dann so ein Stock und da konnte man mit einer Leiter hochklettern. Und da war eine große Matratze und die ging bis an den Rand. Und das Brett, das am Rand war, stand noch so vielleicht 10 Zentimeter über die Matratze. Mhm. Das war super creepy.
War die groß, die Matratze?
Ja, sehr groß.
Ja, guck mal, dann kommt man sich ja an die sichere Seite.
Ja, aber was weiß man, wie man sich bewegt im Schlaf?
Nicht so viel, glaube ich, als Erwachsener.
Ja, ist unterschiedlich. Ich offensichtlich nicht. Ich bin immer genau da aufgewacht, wo ich eingeschlafen bin, aber vielleicht bin ich zwischendurch irgendwo rumgekurvt. Da bin ich aufgewacht nach 5 Nächten und jetzt bin ich hier in unserem kleinen Studio.
Und bist jetzt voller toller neuer Eindrücke. Warst du schon mal in Paris vorher?
Ich war zum allerersten Mal in Paris. Aha. Die ganze Familie, glaube ich, war zum ersten Mal in Paris.
Vermit, glaube ich.
Und das wollte ich immer schon mal machen. Das war sehr schön. Das hat sich sehr gelohnt. Wir haben viel gesehen, waren viel unterwegs und ich habe ein richtig gutes Gefühl für die Stadt bekommen, die mein ganzes Frankreich-Bild ein bisschen verändert hat.
Hattest du ein Frankreich-Bild vorher?
Ja, ich glaube, mein Frankreich-Bild war ein bisschen geprägt eher vom vielleicht ländlichen Raum, wo so etwas vielleicht schroffere Leute unterwegs sind, die halt wenig Kontakt jetzt zu anderen Leuten suchen, wenig großstädtisch daherkommen und eher so ein bisschen ihr eigenes Ding kochen.
Wo kam das Bild her?
Von anderen Frankreich-Urlauben. Ich war ja schon viel und häufig in Frankreich. Und irgendwie hatte ich auch mal die Eindruck, die sind wirklich, also keiner spricht Englisch, alle sind sehr wenig offen und fröhlich, wenn sie fremde Leute sehen. War so mein Eindruck. Also jetzt im Kontrast zum Beispiel zu Italien, wo alle Leute, die du ansprichst, dich gleich erstmal in ein Gespräch verwickeln und irgendwie total offen und freundlich sind. Und dann ist es halt immer schwierig, wenn du Französisch sprichst, ist denen das meistens nicht gut genug. Wenn du Englisch sprichst, zucken sie mit den Achseln. War immer so ein bisschen mein Eindruck, tendenziell.
Und das war jetzt anders?
Ja, ich habe Paris als eine total offenherzige, erstaunlich entspannte Großstadt, die sich irgendwie nicht bemühen muss, geil zu sein, weil sie halt Paris ist, empfunden. Geiler Nahverkehr, total nette Leute und eine sonderbare Stadt, weil das so ein bisschen ist, als ob du eine Innenstadt einer anderen Großstadt groß siehst. Also die Innenstadt ist überall. Wenn du am Rand von Paris bist, bist du immer noch in der City. Mhm. Es gibt so ein bisschen so Stadtteile im Westen oder so, die sind dann eher so snobby und mit großen Häusern und Gärten und so. Aber ansonsten war es wirklich überall, wo wir waren und wir sind von einem Ende der Stadt zum anderen und so, hatte man das Gefühl, man ist im innerstädtischen Bereich. Was so Cafés und Läden angeht und öffentliches Leben und einfach überall ist was los. Ich habe auch irgendwie nicht empfunden, dass die Stadtteile so groß unterschiedlich aussahen.
Mhm, also keine eigenen Charakterzüge der verschiedenen Stadtteile wie in Berlin oder Hamburg.
Genau, ein bisschen schon. Also wir sind dann am Ende einmal nach Montmartre, das ist dieses ganz berühmte
Künstlerviertel
auf dem Hügel mit Sacré-Cœur, die es halt einfach komplett totgewalzt ist von Touristinnen, weil da ist das, ich glaube, das prägt so das Paris-Bild, das alle irgendwie haben aus Serien und Filmen. Und das war erstaunlich, weil das war halt wirklich schlimm mit der Walze an Menschen. Aber trotzdem hat man gesehen, dass es ein richtig schöner Ort ist.
Mhm.
Wegen der Gassen und der Hügel und den Blicken und den Gebäuden und so weiter. Auch den Läden, und man konnte da auch schön essen irgendwie. Da haben wir noch einen Freund da getroffen, der jetzt seit kurzer Zeit dort wohnt, der uns auch natürlich ganz viel erzählen konnte darüber, wie das so ist und so. Das war total interessant. Also es hat richtig das erfüllt, was ich mir erhofft hatte, nämlich wirklich mal einen guten Eindruck von der Stadt, die ich bisher nicht kannte, die aber weltberühmt ist, zu kriegen. Außerdem hatten wir eine schöne Familienzeit. War auch jetzt nicht zu kurz oder zu lang. War gut.
Cool. Und die lange Zugfahrt?
Super entspannt. Hinweg keine Verspätung, nichts. Auf dem Rückweg gab es leider ein Weichenproblem, weshalb wir dann nochmal einen anderen Zug hüpfen mussten und ein bisschen später ankamen. Aber die Kinder sind jetzt auch so alt, dass man mit denen einfach auch 10 Stunden im Zug sitzen kann. Und ist auch okay.
Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht mehr so alt, dass ich 10 Stunden im Zug sitzen kann. Aber gut. Die Leute entwickeln sich unterschiedlich schnell. Okay, du kommst also her in einer, oder wir finden uns hier in deinem Keller, hört man vielleicht am besseren Sound, im Vergleich zu den letzten Folgen, die wir bei mir zu Hause aufgenommen haben. Und bist jetzt hier entspannt und guter Dinge.
Ja, ich bin, es geht mir gut. Ich habe heute schon, hatte so ein geiles Erfolgserlebnis, weil ich beim Umgehen ums Haus gesehen habe, dass eine Rose komplett umgefallen war, die mit so einem Gitter an der Hauswand befestigt ist.
Mhm.
Und das ist, wie du uns kennst, häufig dann so ein Ding, sind, ach scheiße, und dann liegt das ja erstmal 2 Wochen oder Monate. Und dann gibt es so eine temporäre Scheißlösung und dann bricht das wieder raus und dann nervt das die ganze Zeit. Und ich habe einfach in den Keller gegangen und habe so Haken geholt und habe die alten Sachen rausgeschraubt und das neu befestigt und jetzt ist es... Es war so zwischen, ich bemerke es und es ist wieder gut, es ist keine 20 Minuten vergangen.
Wow, das ist wirklich was Besonderes für
dich. Das ist was sehr Besonderes für mich. Und ja, es geht mir ganz gut. Ich habe saugut geschlafen in Paris. Ich habe tolle Sachen geträumt. Ich habe im Schnitt 2 Stunden mehr als sonst geschlafen.
Vielleicht fehlt dir hier die Höhe.
Ja, ich glaube auch. Man muss nur was bauen.
Die Höhe und die Todesangst.
Ja. Nee, wirklich wie so ein Stein und lange und ausgeruht. Und halt vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach den ganzen Tag durch die Stadt gerannt sind.
Ja, da schläft man ja gut, ne? Das ist ja so ein Standardspruch, wenn man viel an der frischen Luft war und sich dann auch noch viel bewegt hat und sich körperlich so ein bisschen verausgabt hat, dann weiß man, oh, heute Abend, da wird es keine Probleme geben mit dem Einschlafen. Und
ja.
Dann ist es auch meistens so.
Ich habe super gut meine Französisch-Skills.
Ja, das wollte ich noch fragen. Ich weiß ja, dass du da... jetzt vielleicht nicht fluent bist, überhaupt aber nicht. Schon gute Grundkenntnisse hast.
Ja, und das war auch da. Die Leute waren nicht so am Rumnuscheln und so gut. In Paris sind die natürlich auch gewohnt, viel mehr mit Leuten von außerhalb umzugehen. Und die Stadt wirkt auch super international. Man hat überall Leute auch Englisch reden hören. Und das schien auch nicht nur Touristinnen zu sein, sondern vielleicht auch quasi, was ich, Studis oder so. Viele Italiener waren da auch. Und da konnte ich richtig so ein bisschen, ich von mir aus, also das ist halt das Geile, nicht nur wenn du sagen, so antworten und sagen und so bestellen, ne, ich will 2 Bier, sondern ich konnte denn in der Bäckerei, wo wir waren, einen Kommentar darüber lassen, dass meiner Tochter das und das gut gefällt oder dass die ganze Familie die so toll findet und dass wir, also so einfach Smalltalk machen, auf Französisch, habe ich noch nie gemacht.
Was heißt auf Französisch, meine Tochter mag die Plunderschnecke?
Ich weiß nicht, was Plunderschnecke heißt, aber Mafie, Emla, whatever.
Emla?
M, La Quiche, M, La Quiche oder...
La Vache qui rit.
L-L-M, was weiß ich. Das ist ja nur sie mag, L-M, M, Jim,
je t'aime. Ich hatte nie,
ich liebe dich.
Nie eine einzige...
Ich liebe die Plunderschnecke.
Nie eine einzige Stunde Französisch.
J'aime la, la Plunderschnecke.
J'aime la de Özdemir.
Özdemir, gutes Stichwort. Hast du mitbekommen, dass J'aime Özdemir, der Sprecherin der Grünen Jugend, den Parteiaustritt nahegelegt hat?
Ich weiß, mehrere haben das getan.
Auch Winfried Kretschmann, der die sehr gute Aussage getätigt hat. Ich weiß gar nicht, was die bei uns will. Was ich irgendwie aus seiner Sicht auch ganz gut verstehen kann.
Ja, es handelt sich um, jetzt habe ich ihren Namen nicht
Jette parat. Nizard.
Ja, Nizard, genau. Die Ist sie Sprecherin der Grünen Jugend? Also ist sie so die Chefin sozusagen?
Co-Chefin, genau.
Das, was früher Kevin Kühnert bei den Jusos war, ist sie bei den Grünen?
Bei den Grünen gibt es immer eine Doppelspitze.
Mhm. Ja, die hat ein ACAB Pullover getragen, aber im Bundestag, glaube ich.
Sie hat ein Instagram irgendwas geteilt und da auf dem Foto hat sie den Pulli an.
Und das aber auch, also nicht einfach nur so privat einfach ist halt der oben lag, sondern sie hat es auch in der Caption erwähnt.
Ach so,
das also sie hat es jetzt auch thematisiert, also es scheint ein bewusstes Foto gewesen zu sein, wo man auch den All Cops Are Bastards Spruch lesen konnte.
Ja.
Das war schon so. Also sie wollte damit, so sagt sie, jetzt eine Debatte anstoßen.
Ja, genau.
Was ihr gelungen ist, muss man fairerweise sagen.
Was ihr gelungen ist.
Aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie sie sich das vorgestellt hat.
Ja. Und sie hat jetzt noch nachgelegt.
Ja.
Sie hat gesagt, nein, sie glaubt natürlich nicht, dass alle PolizistInnen, was hat sie gesagt, Blödmänner, die irgendein lustiges Wort benutzt sind oder Schweine oder ich weiß es nicht. Aber, und dann hat sie halt gesagt, nur jede 10. Frau, die Opfer von Gewalt ist, traut sich das anzuzeigen und Leute, die rassifiziert sind, haben Angst, wenn ein Polizeiauto vorbeifährt. Und diese ganzen Sachen hat sie dann so runtergeleiert. Und hat gesagt, ich habe im Schrank übrigens noch ein paar andere Sachen hängen, da werde ich dann in Zukunft vielleicht nochmal die eine oder andere weitere Diskussion mit anstoßen. Und sie denkt nicht daran zurückzutreten, sie sei bis Oktober gewählt.
Ja.
Aber es ist ja nicht das erste Mal, sie ist ja Wiederholungstäterin.
Ja.
Mir sind zwei andere Sachen bekannt. Einmal, das nehme ich ihr bis heute übel, wie sie sich im Fall Gelbhaar geäußert hat.
Was hat sie da gesagt?
Da hat sie gesagt, also bei der Geschichte, dass einem grünen Abgeordneten vorgeworfen wurde, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Und irgendwann rauskam, dass die Hauptbelastungszeugin gar nicht existiert, sondern es eine Intrige ist, die eine andere Abgeordnete oder ein anderes Parteimitglied erfunden hat, um ihm zu schaden, wissentlich.
Mhm.
Und dann hat Jette Nietzsche gesagt, vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung in einer Partei nicht. Und ob der jetzt einen Fehler gemacht hat oder nicht, es gibt viele Männer, die haben Fehler gemacht und manche auch nicht und so, dass es doch irgendwie egal, wichtig ist, dass Frauen vor Gewalt geschützt werden müssen oder so ähnlich.
Mhm.
Und dieses vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung in der Partei nicht, das ist halt schon super bitter gewesen und sie bereut das halt auch alles nicht. Sie nimmt, entschuldigt sich auch nicht und nimmt das auch alles nicht zurück. Und die dritte krasse Sache war, was war denn das noch? Ach so, sie hat gesagt, wenn Leuten beim Böllern die Hand abgesprengt wird, können sie wenigstens ihre Frauen nicht mehr schlagen.
Wenn Männern beim Böllern die Hand abgefetzt wird, dann können sie wenigstens ihre Frauen nicht mehr schlagen. Das wiederum muss ich sagen, das finde ich ganz witzig.
Finde ich auch. Aber es ist natürlich auch schön, also gerade für eine Partei wie die Grünen, die halt sich total darum bemühen, dass sie in der Mitte der Gesellschaft wählbar sind, dass sie ein gutes Verhältnis zur Polizei haben, dass sie eben nicht sagen, wir sind hier die Krawallos, die irgendwie auf die Kacke hauen und Oppositionspolitik machen, sondern wir wollen gute Politik mit euch zusammen vernünftig machen. Für die ist das natürlich ein Riesenproblem.
Ja, aber vielleicht schadet es einer Partei prinzipiell, also jetzt nicht genau diese konkreten Dinge, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, aber eine Partei prinzipiell nicht, wenn die Jugend so ein bisschen doch wieder diese idealistischeren Werte nach vorne stellt, die ja auch mal Grundlage dieser Partei bei Gründung gewesen ist.
Aber ist das idealistisch, zu sagen, ich möchte, dass Leuten die Hand abgefeuert wird und ich finde, dass alle Polizisten Schweine sind und die Unschuldsvermutung gilt nicht? Ich weiß nicht, ob das idealistisch
ist. Das nicht idealistisch? Meine ich ja, dass das jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele dafür sind, aber so eine gewisse Radikalität in der Jugend ist ja...
Ja, dafür ist sie ja auch gewählt wahrscheinlich.
Genau, und das... Also aber ich sag mal, Kevin Kühnert hat ja auch sich noch anders geäußert, bevor er Generalsekretär wurde.
Aber nicht so.
Aber nicht so.
Das ist genau das Ding. Richtig. Er ist so eine Grenze nicht. Er hat, glaube ich, das auch verkörpert.
Ja.
Dieses Korrektiv zur Partei.
Genau.
Aber hat es harmonischer mit den Grundwerten irgendwie hingekriegt und hat so ein paar Linien nicht übertreten. Und Kretschmann sagt einfach, hey, wenn du so drauf bist, dann geh doch zu den Linken, dafür ist die Partei doch da. Was ich auch mega lustig finde. Und wo er auch ein bisschen recht hat.
Irgendein Verband der Linken, ich weiß gar nicht, irgendwo Baden-Württemberg oder so, hat bei Threads das zitiert von ihr und hat dann geschrieben, es gibt ungefähr 1312 Gründe dafür, die Polizei mehr in Augenschein zu nehmen, was eine klare Solidarisierung der Aussage ist, weil hinter der Zahl 1312 ja die ACAB-Abkürzung sich verbirgt. Erster, dritter, erster, zweiter. Buchstabe des Alphabets.
Ja, ich verstehe.
Das fand ich ganz witzig. Also insofern, ja, da hat er sicherlich einen Punkt. Aber naja, weiß ich nicht. Ich finde, das wird jetzt auch ein bisschen groß gemacht. Man hat das Gefühl, es ist schon ein bisschen Sommerloch.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen Sommer. Ich glaube, es ist wirklich das Ding, dass es jetzt wiederholt immer wieder ist. Dass sie jedem mal, dass das halt ihr Ding ist. Sie provoziert mit solchen Sachen und damit kommt sie rein, was auch ein bisschen zweifelhaft ist. Zumal das halt immer, bei den Jusos ist es halt immer so, da denke ich auch, warum checken die das eigentlich nicht irgendwie? Dass es jedes Mal dasselbe Prinzip ist, dass sie bei den Jusos mit ganz linken Positionen auffallen und irgendwann sind sie Staatssekretär in Berlin.
Naja.
Björn Böning ist jetzt Staatssekretär im Finanzministerium, war früher mal Juso-Bundesvorsitzender, Andrea Nahles, Nils Ahn, Kevin Kühnert. Und irgendwie werden die immer wieder von dem linken Teil gewählt, dann kommen die damit hoch und dann sind sie in dem Apparat drin. Und sind auch nicht so, als ob sie dann, und dann ist es auch nicht so, dass sie da drin dann krass linke Werte, also diese Werte, für die sie ursprünglich mal gewählt wurden, vertreten.
Ja, das ist ja sowieso eine interessante Frage, ob das vielleicht einfach so ein relativ gewöhnlicher Verlauf eines Menschenlebens ist, angelehnt an die an das berühmte Zitat, wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz, wer mit 40 noch Kommunist ist, hat keinen Verstand.
Ja.
Damit hat mein Vater, als ich jugendlich war und ein Mindset hatte wie... Wie heißt sie?
Jette Nitzert,
nur dass ich damals 10 Jahre jünger war als sie jetzt und kein politisches Amt bekleidet habe. Aber wo dann immer in Diskussion das Totschlagargument war, wenn, als ich so alt war wie du, habe ich auch noch grün gewählt. Mittlerweile bin ich bei Schwarz, da kommst du auch noch hin.
Ja, oh, Wahnsinn.
Wobei ich aber sagen muss, dass sich das nicht bewahrheitet hat. Ich möchte eher sagen, dass ich, seitdem ich mich politisch interessiere, also wirklich und nicht nur so plakativ wie mit 15, wo ich keine Ahnung davon hatte, was ich da sage, bin ich eher linker als rechter oder konservativer geworden. Das
glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du linker geworden bist.
Doch,
früher könnte man wahrscheinlich sagen, dass du gar nicht wirklich irgendeine Position hattest.
Ja.
Und jetzt schon, aber ich glaube, wenn du, also du sympathisierst sehr damit, aber ich glaube, wenn du wirklich richtig dich mit den Sachen, immer wenn wir uns mit Sachen richtig beschäftigen, hast du eigentlich eine sehr ausgewogene, moderate Position.
Die radikale Mitte.
Die radikale Mitte. Also du findest das alles, glaube ich, charmant und sympathisierst damit, aber du würdest nicht, glaube ich, ernsthafte Politik mittragen wollen, die dem entspricht.
Ich weiß nicht, Tax the Rich finde ich sehr interessant und sehr attraktiv.
Ja.
Auch wenn ich weiß natürlich, dass damit auch sehr viele Probleme verknüpft sind, wenn man das nicht auf einer globalen Ebene gleichermaßen tut, was vollkommen unrealistisch ist. Aber ich finde trotzdem, dass das eigentlich so die Richtung ist, in die man hingehen sollte.
Aber das ist auch keine radikale Position, auch wenn das jetzt mit Tax the Rich immer so plakativ gesagt wird. Aber es gab auch in der Vergangenheit unter republikanischen Präsidenten gab es viel höhere Spitzensteuersätze als jetzt. Es gab auch unter CDU und SPD-Regierungen.
Ja, aber ich würde halt auch schon sagen, ein Stück weit Privateigentum verbieten, würde ich in Ordnung finden. Oder jeder Mensch, der mehr als, keine Ahnung, 5 Millionen Euro oder Dollar besitzt, alles darüber hinaus muss der Allgemeinheit...
Ja, das ist aber auch eine Position, der ich nicht abgeneigt bin.
Aber es ist trotzdem ja radikal, weil das ja auch gegen viele Grundrechte
eingreift. Ja, genau. Das ist natürlich das Problem und da müsste man dann wirklich sagen, ist das irgendwie möglich, das rechtlich hinzukriegen und wenn nein, warum nicht und was kann man alternativ tun und so. Aber ich glaube nicht, dass du echt Grundrechte schleifen wollen würdest oder wirklich Leute, also ist mein Eindruck, dass du jetzt nicht wirklich radikal links bist.
Nein, ich würde mich jetzt auch nicht als linksradikal bezeichnen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich, je mehr ich mich mit den ganzen Materien beschäftige, auf jeden Fall immer stärker mich in linken Positionen wiederfinde.
Du bist auf jeden Fall weit davon entfernt, die CDU zu wählen.
Das ist richtig.
Schönen Gruß an deinen Papa.
Liebe Grüße, ja. Das war kein schönes Argument, muss ich sagen. Also es ist irgendwie, da fühlt man sich nicht sehr ernst
genommen. Nein, das ist völlig richtig, finde ich auch.
Das ist einfach, was soll man denn dagegen sagen? Was weiß denn ich, ich in 25 Jahren mache?
Und das ist auch eine Falle, in die man, das finde ich jetzt nicht unbedingt eine Position, die man auch gegenüber seinem jugendlichen Kind vertreten müsste. Aber es gibt bestimmt Dinge, wo man das Gefühl, also wo man das wirklich merkt und ahnt und kennt und auch aus Erfahrung hat, dass man sieht, okay, da bist du wirklich altersbedingt auf einem Weg, das wird nicht das ganze Leben deine Position sein.
Ja.
Das kann man, und das aber nicht so arrogant rauszuhauen.
Ja, das ist, einfach ich, sehr gar wichtig. Nicht das zu thematisieren. Also das ist
ja,
so aber mein...
Du möchtest ja trotzdem vielleicht argumentieren. Du willst ja auch nicht kann sagen, nein, du ja. hast recht, Sohnemann. Sondern genau, man kann inhaltlich argumentieren. Und
es muss ja nicht das Ziel sein, dass man am Ende auf derselben, also dass man sich quasi auf etwas einigt. Sondern es kann ja auch einfach ein Austausch von ja. Argumenten sein. Und dabei kann man es dann ja auch belassen. Man muss ja nicht zwangsweise nein. irgendwie einen Konsens finden.
Aber es ist, glaube ich, nicht immer einfach, wenn man so einen Erfahrungsvorsprung hat, den auch ein Stück zu verbergen oder nicht nach vorne zu stellen, wenn Kinder älter werden. Ich merke das jetzt schon zum Teil mit, also das auf einem ganz anderen Level mit den Kindern, dass man irgendwie ungeduldig wird, weil man denkt so, ach, ja, ich weiß, warum du das jetzt denkst, aber es ist halt nicht so. Und,
ja.
so, und da muss man sich echt viel Zeit nehmen und Geduld haben und weise sein und auch einsichtig und auch nicht so verbohrt sein, dass man wirklich immer denkt, dass man aufgrund des Altersvorsprungs auf jeden Fall recht hat, denn vielleicht ist es manchmal auch nicht so.
Nee, das zum einen und zum anderen kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, dass das einfach auch ein Teil meines Berufes ist, milde auf junge Menschen zu blicken, ohne jetzt mich provozieren zu lassen, ist nicht das Richtige, aber mich dazu hinreißen zu lassen, eben genau solche Dad-Sprüche zu bringen im Sinne von, ja, als ich so alt war wie du, da dachte ich auch, weil das ist ja auch wirklich naheliegend, weil es ist ja auch manchmal das, was man einfach denkt, wovon man überzeugt ist, aber es hilft halt in der Situation und der entsprechenden Person nicht. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel zurückerinnere, als ich Anfang 20 war, habe ich hier bestimmt auch schon mal gesagt, ich war davon überzeugt, ich bin jetzt erwachsen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und ich bin jetzt auf jeden Fall, bin ich bei mir selber angekommen. Und wenn ich jetzt mit 39 zurückblicke, hatte ich überhaupt keine Ahnung von irgendetwas. Aber ich war damals fest davon überzeugt, und habe das auch alles in einer entsprechenden Überzeugung vertreten, was ich damals gedacht habe.
Das übt ja auch. Also es übt ja, schult ja argumentieren, das schult ja sich auf andere Positionen vielleicht einlassen oder auch Fuß, wie sagt man?
Standing?
Ja, einen Fuß runterzusetzen, wie heißt denn das? Also für sich, für etwas einzutreten. Nein, ich meine nicht stampfen. Ist das ein englisches Sprichwort, was ich meine? Put your foot down?
Bodenständig?
Nein, nicht bodenständig. Also wenn man sagt, hier Schluss, hier stehe ich auch so, ich lasse mich nicht zurückdrängen.
Wieder borstig. Ich weiß, was du meinst.
Für die eigenen Überzeugungen einzustehen.
Ja, genau. Das ist
eine schönere Phrase, ich glaube, das ist Englisch.
Das hilft auf jeden Fall und das ist auch ein wichtiger Schritt. Aber wenn man dann viele Jahre später auf Menschen blickt, die in diesem Alter sind und davon überzeugt sind, dass sie auf jeden Fall Bescheid wissen und man aufgrund der Lebenserfahrung sieht, dass das oder zumindest vermuten kann, dass das höchstwahrscheinlich nicht das Ende des Denkprozesses ist.
Ja.
Weil das wäre auch viel zu viel verlangt von Menschen dieses Alters, dass sie da wirklich schon alles durchdacht haben und alle Erfahrungen gesammelt haben, die sie benötigen und so. Ja.
Aber es ist halt auch für die Leute in dem Alter wichtig oder es ist auch ein Teil der Erfahrung, dass die Älteren entsprechend nicht einfach widerstandslos sagen, ja, es ist ja auch so laber mal, ich ignoriere dich, sondern diesen Widerspruch muss es halt auch geben, aber er muss eben auf Augenhöhe oder angemessen oder respektvoll sein.
Ja, man muss sie halt, also man muss das ernst nehmen. Das ist halt das Ding. Man muss es ernst nehmen, weil das ist halt, ernst gemeint. Und wenn etwas ernst gemeint ist, dann muss man es ernst nehmen und es auch ernst bis zum Ende durchdiskutieren, ohne jetzt irgendwann abzuschneiden, zu sagen, alles klar, ich habe keinen Bock mehr, du hörst mir sowieso nicht zu. Da ist es halt die Verantwortung von älteren Menschen, meiner Meinung nach, zu sagen, okay, ich weiß, man hört mir nicht richtig zu oder das und das ist jetzt irgendwie noch nicht irgendwie im Horizont drin der Person, mit der ich rede. Aber das ist in Ordnung. Reagier auf die Argumente, die dir gebracht werden und dann lass es auch gut sein.
Das ist ja nicht nur so zwischen Generationen unterschieden, sondern auch bei Leuten, die Experte für irgendetwas sind, Expertin, die mit Laien sprechen. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Da musst du auch aushalten, dass man vielleicht erstmal und
Never forget where you come from.
Ja, genau.
Auch die ExpertInnen waren ja irgendwann mal LaienInnen. LaienInnen, wow. Laien zu gendern ist schwierig.
LaienInnen. Und die ewig weise hochliterarische Band, die ich immer gerne zitiere, Deine Freunde, hat so schön gesungen, als ich so alt war wie du, sagte wer, der älter war als ich, Lange her, da gab es sowas nicht.
Ja.
Als ich so alt war wie wer, als ich so alt war wie du.
Ich habe das Gefühl, die Menschen vergessen sehr viel aus ihrer eigenen Vergangenheit, wenn sie älter werden. Das, anders kann ich es mir nicht erklären, dass es da oftmals halt solche großen Konflikte gibt.
Also ich, bei meinen eigenen Kindern sehe ich das in diesem Alter zumindest, also im Gegenteil, das ist so häufig so, dass ich mich daran erinnere, dass ich genauso gedacht oder empfunden oder reagiert habe.
Ich meine damit auch nicht dich.
Und ganz empathisch darauf reagieren kann. Auch, also ich ertappe mich dann, dass ich, dann bin ich genervt oder gelangweilt, dann denke ich immer, nee, ich weiß genau. Ganz, ganz häufig ist es auch im Abgleich mit der Partnerin, dem Partner.
Mhm.
Meine Frau und ich irgendwie merken, da ist gerade ein Konflikt zwischen den beiden und ich kann aber das total verstehen. Wo ich kann dann zum Beispiel meine Tochter in dem Moment total verstehen, weil ich als Kind genauso war. Das war irgendwie, war es so eine Situation, wo sie sich nicht, sie wollte irgendwas haben oder irgendwo rein. Also ist ja super seltsam, Paris. Spielplätze hatten offensichtlich das Problem, dass sie überfüllt waren. Denn gerade wenn Spielplätze in der Nähe von Paris, super viele Leute machen da Urlaub, Städteurlaub mit Kindern ist schon schwierig. Wir haben das jetzt zum ersten Mal gemacht, das ging so, wir mussten schon häufiger dann Metro fahren, als wir eigentlich wollten, oder Bus, weil dann das mit dem Laufe halt doch irgendwann zu viel ist. Dann sind da halt Spielplätze und dann ist es halt natürlich auch schön, wenn man dann sagt, okay, jetzt machen wir eine Stunde Pause, ihr tobt euch aus, wir setzen uns hier auf die Bank und quatschen mal ein bisschen und verarbeiten, was wir alles gesehen haben oder planen die nächsten Schritte oder wo wir hingehen oder so. Und wenn Paris so voll ist, 7 Millionen Leute jedes Jahr auf dem Eiffelturm, 9 Millionen jedes Jahr im Louvre, boah, krass, dann sind die halt überrannt. Und jetzt hat Paris eine total tolle Lösung, nämlich die Spielplätze werden eingezäunt und entweder sie kosten Eintritt. Wir wollen da mal so ein Spielplatz, geh mal kurz ein bisschen rutschen.
Da arbeitet dann jemand und nimmt Eintritt dafür.
Das ist eine Kasse und da sitzt jemand im Kassenhäuschen und du musst da 1 Euro bezahlen. Oder noch absurder, es gibt nur einmal in der Stunde Eintritt. Das heißt, einmal in der Stunde kommen da Leute hin, da sind da so 3, 4, die nennen sich Animateur und die lassen dann die Kinder ohne Eltern auf diesem Spielplatz und nach einer Stunde kann man die Kinder wieder abholen.
Oh, wie das Smallland bei IKEA.
Ja, aber es ist halt abgeschlossen dann und es ist wirklich so ein bisschen wie, da kann man so über den Zaun rufen, geht's euch gut da hinten? So sonderbar. Und das Ergebnis ist, an einem Ort, das war da irgendwie, wo waren wir denn da? In der Nähe vom Louvre war das. Ist halt ein Spielplatz, super viele Leute und dann gehen die da rein und dann sind die da so auf so einem großen Spielplatz mit ganz vielen Tunnels und coolen Sachen mit 6 anderen Kindern. Weil halt einfach niemand sagt, okay, ich warte jetzt hier eine Dreiviertelstunde, bis mir das nächste Mal
reingelassen. Ja, da kannst du doch in der Zeit schön ins Café gehen und
ja, klar, kann man, aber dann musst du halt irgendwie dann warten, dann die Kinder reinschicken, dann nochmal warten, bis die Kinder rauskommen. Also de facto war einfach, wir haben das beobachtet über einen längeren Zeitraum, war da einfach dann niemand mehr auf diesem Spielplatz.
Okay.
Da hat mir noch eine andere Mutter erzählt, da war das die coolste Sache, so ein cooles Gerüst mit so riesen Kugeln war abgesperrt, weil ein Kind da drin gestorben ist. Aber es hatte nichts mit dem Spielplatz zu tun, sondern die hatte einfach irgendwie einen Herzfehler oder so.
Okay, aber trotzdem.
Und daraufhin wurde dann entschieden, dass das Ding abgesperrt und jetzt abgerissen wird, dieser Teil des Spielplatzes, weil das jetzt befleckt ist von dem Tod. Fand ich ein bisschen drastisch irgendwie.
Wie so ein Haus, wo Morde geschehen sind und man das dann nicht mehr verkauft bekommt. Genau. Was ich auch nie will. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Also wenn ich auf Haussuche wäre und dann finde ich ein gutes Haus, was irgendwie alle Voraussetzungen erfüllt, die ich so habe. Und dann erfahre ich, da ist irgendwie eine Familientragödie passiert und Vater hatte sich nicht die Böller mit Böllern die Hände weggesprengt und seine ganze Familie getötet. Dann denke ich doch, ja, okay. Krass, aber.
Aber warum nicht?
Geiles Haus.
Ja. Aber also, ich weiß, dass es abergläubische Menschen gibt.
Ja.
Abergläubische oder Abergläubige? Abergläubisch.
Würde ich auch sagen, abergläubisch.
Abergläubische. Im Plural ist das irgendwie komisch.
Ja.
Okay, aber dass du es nicht verkaufen kriegst, weil niemand das haben
kann. Aber vielleicht ist es auch wieder so ein TV-Trope, der in echt gar nicht existiert.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist der Anfang von irgendwelchen Haunted House-Movies.
Ja. Und dann ist es vielleicht so, dass es wirklich Leute gibt, die das auch in echt nicht machen, aber es dafür aber immer noch 10 gibt, die es trotzdem machen würden.
Gerade wenn das Geld knapp und die Wohnungsnot groß ist.
Genau.
So, also abgesperrte Spielplätze fand ich witzig. Was soll ich noch erzählen? Ich habe ein Experiment gemacht, das ist für dich relevant. Pünktlichkeit und Einschätzung von Zeit.
Mhm. Man nicht, ist ja, nicht deine größte Stärke.
Nicht meine größte Stärke, aber man ist ja auch mit 40 noch durchaus in der Lage, besser zu werden ja. als Mensch. Und manchmal braucht man so einen kleinen Impuls. Und heute hatte ich den Impuls, als ich kacken war.
Erst hattest du einen Kackimpuls und der hat dann zu einem neuen Impuls.
Ich war schon sogar schon zum zweiten Mal kacken heute. Das ist sehr selten. Aber so, das, ich hatte eigentlich nicht mehr geplant. Ich war heute Morgen schön und dann dachte ich, jetzt ist der Rest des Tages frei.
Kann ich mir richtig was vornehmen heute? Weil das habe ich schon mal von der Agenda gestrichen.
Der Sheriff von Nottingham in Robin Hood Helm mit Stumpfhosen, der sagt irgendwann, es war so ein schöner Tag, er hatte schon so gut angefangen. Ich hatte eine große Menge morgen, Alan Rickman.
Alan Rickman, ja.
So, also so fing der Tag an und dann dachte ich, fertig mit dem Thema. Und dann merkte ich irgendwann, Und das war nämlich gerade, als ich losgehen wollte, um, wie du weißt, zum Baumarkt zu fahren. Oder beziehungsweise zum Mediamarkt eigentlich. Und während ich auf Klo saß, schriebst du mir, ich bin fertig, ich gehe jetzt noch duschen und dann komme ich zu dir. Und dann habe ich gesagt, ich wollte ja eigentlich noch losfahren. Ich weiß nicht, wie schnell bist du wohl? Könnte das kollidieren? Und dann ist doof, wenn ich sage, komm her. Ich habe dann okay geschrieben und habe gedacht, aber nachher kommst du denn hier an und dann heißt es wieder, du bestellst mich hierher, ich fahre los und dann bist du gleich da. Was bist du denn für eine Sauratte? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mal ernsthaft überlegen. Wie realistisch ist das jetzt, dass das nicht klappt? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schätze ich mal wirklich gut ein, wie lange ich brauche. Ich kenne die Strecke ungefähr. Ich fahre 10 Minuten dahin. Ich weiß genau, was ich brauche. Ich brauche 2 Dinge. Ein Geburtstagsgeschenk. Ich weiß, wo es ist. Ich gehe rein. Ich nehme das. Es ist auch nicht viel los. Ich gehe zur Elektroabteilung, hole mir so eine Kabelrolle. Wusch, gehe zur Kasse. Nochmal 10 Minuten. 10 Minuten Rückweg. Halbe Stunde. Bam, alles klar.
Und dann noch ein bisschen Puffer drauf.
Dann wollte ich dir schon abschicken, 30 Minuten, dann dachte ich, das ist genau der Fehler, den du immer machst. Du sitzt literally auf dem Klo und scheißt. Das kann noch ein paar Minuten dauern. Wenn du vom Klo runtergehst, willst du, dann stehen noch die Hände, dann musste ich noch eine Hose anziehen, denn ich hatte keine an. Dann kommt bestimmt noch mein Sohn und will irgendwas. Eine Unterhose hatte ich zwischen den Knöcheln gespannt.
Bist du den Knöcheln runtergezogen?
Oh, das weiß ich nicht.
Nicht zu den Knien?
Nee, zu den Knien.
Zu den Knöcheln wäre wie so ein Kind. Das ist so kacken Kinder.
Nee, ja, du hast recht. Zu den Knien.
Das ist, glaube ich, der Moment, oder? Wo man wirklich erwachsen ist.
Nee.
Oder wo man kein Kind mehr ist.
Halbe Strecke der Waden, glaube ich.
Ja, oder musst du das Ganze auseinanderhalten, oder? Um das auf der Höhe zu halten.
Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich... Oh Gott, das darf ich nicht erzählen. Das erzähle ich nicht im Podcast. Das sind Details, die will keiner wissen. Nein, aber ich glaube... Ich muss es mal...
Das musst du mal beobachten. Das würde mich doch sehr wundern. Also wo eigentlich
trägt man
seine Hosen, welche Art
auch immer. Ja, aber ist es anders vielleicht, wenn man nur eine Unterhose anhat?
Nee, also bei mir nicht. Bei mir nicht. Immer Knie. Auf Kniehöhe.
Und ist sie dann noch über den Knien rüber? Also hier so über den...
Ja. Dass sie halt hält von alleine. Dass sie, dass ich nicht die Beine ein bisschen auseinander machen muss, um da eine Spannung drauf zu halten, damit es auf einer bestimmten Höhe bleibt. Sondern es muss über den Knien sein. Also der Bund vor allem, das ist das Wichtige. Dass der Bund das oberhalb der Knie ist.
Öffentlichen Toiletten, damit ja nichts den Boden berührt.
Ja, das habe ich jetzt nicht so ein großes Problem mit, aber ich mache das einfach immer so. Außer, die einzige Ausnahme ist, ich bin auf der Toilette und weiß, ich gehe direkt danach duschen oder so. Dann landet alles auf dem Boden. Aber sonst immer Knie, egal was ich anhab.
Also ich erzähle das jetzt doch, weil das ist ein relevantes Detail. Ich glaube, das kommt nämlich gerade daher, wenn ich nicht zu Hause bin, dann weiß ich, habe ich das vor Augen, dass man sitzt ja heutzutage einfach immer mit dem Handy auf Klo.
Mhm.
Und was ist, wenn man sich dann abputzen muss, wo packt man das Handy hin? Ich mache ja nicht mit einer Hand weiter und so, brauchst ja beide Hände also irgendwie zum Abrollen und so. Dann lege ich das Handy in meine Unterhose.
Okay.
Zwischen meinen Knien ist dann immer so eine kleine Hängematte.
Ja, ja, verstehe.
Für das Handy.
Aber das heißt, dass du doch unterhalb der Knie bist.
Ja, ich glaube, ich bin unter, aber ziemlich, also genau, aber ich glaube, es ist wirklich waagerecht aufgespannt, aber gerade so über die Knie rüber, aber dann ganz oben.
Aber dann musst du die ganze Zeit Spannung halten.
Nee, ich glaube nicht, aber vielleicht bin ich automatisch so ein Manspreader.
Ja.
Dass ich einfach immer...
Auch beim Kacken.
Auch beim Kacken das meine Genitalien in die Welt halten. So, aber man muss ja nicht so weit spannen. Das reicht ja so ein bisschen. Ich glaube, es ist ziemlich parallel, die Beine. Und da liegt dann in der Hängematte das Handy. Und das ist mir, glaube ich, 2 oder 3 Mal in meinem Leben passiert, dass beim Aufstehen das Handy durch meinen Hosenbein und ich es dann unten am Schuh wieder rausholen musste.
Okay, ich habe natürlich auch das Handy in der Hand, habe dann aber die Hose wie eben beschrieben und tue dann, bevor ich dann wieder aufstehe, das Handy in die Hosentasche. Das geht.
Ja, weil du sie ja höher hast auch, das stimmt. Ja. Aber dann habe ich mir Sorge, dass es vielleicht dann da rausfällt. Keine Ahnung. Ich mache es auch nicht immer, Gerade wenn ich zu Hause bin, lege ich es einfach zur Seite oder so. Aber es gibt so Situationen, wenn man auf so einem ekligen Klo ist, dann ist der, und der Oberschenkel ist sehr gefährlich.
Der ist gefährlich, ja.
Denn der ist konvex geformt. Und wenn man dann den Hintern hochhebt gerade, dann kann es sein, dass die Bewegung das Handy wegrutschen lässt. So, kleiner Exkurs. Ich sitze also auf Klo und berechne diese 30 Minuten, rechne 10 Minuten Puffer ein für restlicher Klogang. Mein Sohn will irgendwas von mir, ich finde meinen Schlüssel nicht, whatever. Und jetzt hätte ich vermutet, dass ich, denn das wirft meine Frau mir immer vor, dass ich komplett falsche Vorstellungen davon habe, wie lange Dinge dauern.
Mhm.
Dass das der Grund ist, warum ich immer überall zu spät bin. Weil sie viel schlimmer und unpünktlicher ist. Aber das ist so im internen Binnenverhältnis der Beziehung so. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich das mal monitoren. Und dann habe ich, nachdem ich dir geschickt habe, in 40 Minuten bin ich wieder zu Hause.
Ja.
Habe ich auf einen Timer gedrückt.
Ja.
Habe ich 40 Minuten Timer gestellt.
Ja.
Und zwischendurch immer raufgeguckt. Als ich aus dem Haus kam, denn das ganze Geschäft und alles, was danach kam, hat tatsächlich ziemlich lange gedauert, war ich schon anderthalb Minuten im Minus.
Das Geschäft war
kacken ja. Und alles andere noch und dann so loskommen und so.
Ja.
Anderthalb Minuten im Minus. Dann dachte ich, na, mal gucken. Ich habe aber die 10 Minuten Fahrt war eigentlich ganz, ganz gut eingeplant. Fahrt war deutlich unter 10 Minuten, war eher so bei 6 Minuten.
Mhm.
Vielleicht sogar noch weniger. Dann kam ich also schon mit einem guten Polster rein.
Ist aber immer gut, gerade für, wenn man vielleicht Ampelschaltungen und sowas nicht richtig einschätzen kann, auch da eher ein bisschen hoch anzusetzen.
Gibt nur eine Ampel auf dem Weg.
Ja, das
aber gut. Dann hätte ich gedacht, okay, aber beim Mediamarkt habe ich mich bestimmt verhauen, weil dann stehst du an der Kasse an, dann suchst du und so weiter und da vergeht die Zeit, ohne dass du es merkst. Kam ich raus, noch 5 Minuten. Ich war 5 Minuten in dem Laden drin. Mega krass. Zack, bam, bam, bam. Ich habe sogar angestanden an der Kasse. Vor mir war irgendwie jemand mit einem riesigen Airfryer oder so einer Scheiße. Hat alles ein bisschen gedauert. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Das heißt, ich wäre eigentlich vor der Zeit hier gewesen. Und jetzt ist es aber so gewesen, dass zwei Dinge mir das verhagelt haben. Erstens, beim Mediamarkt gibt es keine Kabeltrommel.
Ja. Hast du das gedacht?
Oder? Habe ich für möglich, aber nicht wahrscheinlich gehalten.
Mhm.
Aber weil nebenan der Baumarkt ist, dachte ich, das ist mein Backup.
Und Backup ist gut, weil du hast mir geschrieben, ich muss noch zum Baumarkt und nicht zum Mediamarkt, hast du mir geschrieben.
Gut, das war dann da ein Fehler. Aber das war mein Plan.
Ja.
So. Und geht aber auch relativ schnell, war auch wenig los. Und dann musste ich aber trotzdem an zwei Kassen anstellen, in zwei Geschäfte reingehen und so weiter. Und dann bin ich zum Baumarkt reingegangen und habe gesagt, oh, hier ist ja noch der Bäcker und wir haben ja kein Brot. Das ist ja super praktisch, wenn ich schon eh hier bin. Das so. Da wusste ich schon, das wird mir das ein bisschen ruinieren, aber ich wusste auch, weil du irgendwann geschrieben hast, dass du losfährst, dass das bei dir bestimmt noch länger dauert. Und dann bin ich da reingegangen und dann stand ich an und vor mir war so ein Hamburger Ehepaar. Also weiß nicht, hier ein Geld, sag ich mal.
ein Ehepaar bestehen aus Hamburger Pfeffersäcken.
Ja, nicht Pfeffersäcke, so aber Pfeffersäcke würde ich nicht sagen. Das sind ja schon so richtig die Top-Player. Sondern einfach Leute, denen das Leben besser war, als sie es individuell verdienen.
Okay, typische Hummelsbüttler.
Ich habe auch gedacht, vielleicht eher Wellingsbüttler.
Wellingsbüttler, ja.
Ich habe auch gedacht, konservativ sein bedeutet vielleicht auch, dass man in einem bestimmten Alter oder vielleicht in jedem Alter genauso aussieht wie die einem selbst entsprechenden Person aus allen Jahrzehnten vorher. Also die waren freundlich, alles gut, aber die sahen genauso aus, wie ich glaube, ihresgleichen vor 70 oder 40 Jahren auch ausgesehen
haben. Okay.
Identisch.
Identisch, okay.
Also wenn du so einen historischen Film über Hamburg drehst, dann kannst du die einfach eins zu eins so rein, dann musst du nicht in die Maske bringen. Sparst du viel Geld.
Mein Tipp. Bisschen Sepia-Filter und dann passt das schon.
Wenn ihr Leute casten wollt für euren Hamburg-Film, der 1962 spielt, holt euch Konservative. Einfach unverändert. Und die haben, und ich habe schon gesehen, da liegt so ein richtig lecker aussehen, du hast ihn gesehen und fandst ihn vielleicht nicht so geil aussehen, da Himbeerkuchen mit so einer Puddingcreme und einem Haselnussteig. Und ich habe aber gedacht, nein, nur das Brot ganz schnell, nicht noch irgendwie mit dem Tortenheber das Kuchen und einpacken und diese scheiß kleine Folie drüber und alles ganz so. Nein, ich muss meine Zeit schlagen. Und habe da mich schon von verabschiedet. Und dann haben die beiden 4 Stücke davon bestellt und haben lange darüber geredet, über diesen Kuchen und mit der Verkäuferin darüber geredet. Und dann habe ich die beiden angeguckt und habe gesagt, ey, Das ist echt richtig blöd jetzt. Ich habe mir eben gerade, habe ich mich gegen diesen Kuchen entschieden. Jetzt muss ich den kaufen. Und erst haben sie verhalten reagiert. Und dann habe ich aber immer weiter, Haselnuss, ne? Das Haselnuss im Teig, das ist schon einfach, weil normalerweise habe ich dann gesagt, gibt's hier einfach so einen Himbeer-Pudding-Kram, aber dann ist da so ein normaler Bland-Teig drunter, aber das ist nochmal so, die haben sich nochmal extra Mühe gegeben. Und eigentlich braucht man nur ein Feature, aber sie haben gleich zwei krasse Sachen in den
Kuchen. Hast du das Wort Feature benutzt bei den konservativen 1962 Hamburgern?
Glaube ich nicht. Weiß ich nicht genau. Vielleicht habe ich auch doch Feature gesagt. Könnte sein. Und dann wärmten sie erst sie und dann er auf und immer wärmer und haben dann immer mehr auch damit drüber Gescherze gemacht und so. Und dann waren sie am Weggehen und dann habe ich zu der Verkäuferin gesagt, ich nehme das Haferbrot ganz im Stück. Und dann hat er gesagt, und den Kuchen nicht vergessen. Dann habe ich gesagt, klar nehme ich den Kuchen. Und dann war ich so, und das hat mich dann nochmal diese ganze Zeit gekostet. Und am Ende bin ich hier angekommen mit 7 Minuten
Minus.
Also 47 Minuten habe ich gebraucht. Mhm. Obwohl ich, und das war die Erkenntnis, weshalb ich diese lange Geschichte erzähle, ich habe alle, das ist nämlich, ich denke immer, wieso bin ich jetzt schon wieder zu spät? Ich habe doch die einzelnen Sachen richtig eingeschätzt und sogar noch einen kleinen Puffer draufgegeben. Aber ich rechne immer nicht damit, dass noch der Puffer viel größer sein muss. Der Puffer muss ungefähr so groß sein, wie die Summe aller Dinge, die man macht. Man muss einfach die Zeit verdoppeln.
Kommt drauf an.
Ja, okay. Vielleicht lassen sich auch nicht alle Leute von dem Hamburger Pärchen in so einen Haselnusskuchen reinquatschen.
Zum Beispiel.
Aber damit muss ich ja umgehen. Das ist ja meine Persönlichkeit.
Also, was ich... ich habe viele Gedanken dazu. Zum einen merkt man daran noch mehr, dass sehr viel dran ist an der Weisheit. Gegensätze ziehen sich an, weil deine Art und meine Art in solchen Situationen sich zu verhalten, sich extrem, einfach diametral unterscheiden. Und zwar, wenn ich unter Zeitdruck bin, im Sinne von, ich habe einen Termin, ich muss dann und dann das und das machen und da sein, dann würde ich im Leben niemals auf die Idee kommen, ach ja, stimmt, jetzt ist er ja ein Bäcker und wir brauchen das. Selbst wenn das so ist, wenn man wirklich was braucht und sich dann diese Gelegenheit unverhofft ergibt, würde ich sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich entweder später oder ich verzichte komplett drauf oder wir suchen uns irgendwie eine andere Lösung.
Aber du musst noch mal extra losfahren.
Ja, da muss ich noch mal extra losfahren. Aber das mache ich dann. Das ist dann kein Problem. Dafür bin ich dann pünktlich. Und natürlich würde ich jetzt nicht einfach irgendwelche fremden Leute da anquatschen. Insbesondere dann nicht weitermachen, wenn man erst so das Gefühl hat, die Reaktion ist eher verhalten darauf. Also allerspätestens dann hätte ich einfach die Schnauze gehalten und dann wäre es auch wahrscheinlich ein bisschen schneller vorbeigegangen. Und was ich mich auch noch gefragt habe...
Ich stand auch noch mit meinen Gartenschuhen und mit meiner ungeduschten Mähne und sie waren da so schicki.
Und ich frage mich, inwiefern hat dieses Monitoren der Zeit dazu beigetragen, dass du es fast eingehalten hast.
Ja, das bestimmt. Die Fahrt ist die Fahrt.
Die Fahrt ist die Fahrt. Aber du hast ja 10 Minuten extra plus eine zu lange Fahrt eingeplant. Trotzdem hat es nicht gereicht. Aber du hattest es ja trotzdem permanent im Blick.
Genau. Und das ist jetzt natürlich die Frage, ob ich sonst noch länger im Baumarkt, ob ich da noch irgendwas geschlendert wäre oder sonst was. Das kann natürlich sein. Unter Beobachtung ist das Experiment verkehrt. Trotzdem ist gerade weil ich jetzt gesehen habe, dass ich jetzt eigentlich an sich die Zeiten richtig einschätze, das Ergebnis ja schon eher, ich muss noch mehr drauflegen.
Noch mehr Pufferzeit.
Aber die Vorstellung, dass ich dir sage, ich bin in 40 Minuten da und dann bin ich nach 30 Minuten wieder hier, die macht mir physische Schmerzen.
Warum?
Dann bin ich 10 Minuten, also irgendwie zu früh sein kann ich gar nicht ertragen. Weiß ich nicht warum.
Wie würdest du das denn machen? Ich habe doch vor einiger Zeit mal von diesem eBay-Kleinanzeigen-Typen, der mein Schlagzeug gekauft hat, erzählt, den ich schon eine Viertelstunde im Auto vor dem Haus habe stehen sehen, weil er offensichtlich auch viel Puffer eingeplant hat, den er da nicht gebraucht hat, wegen Verkehr oder whatever. Und dann einfach nochmal 10 Minuten im Auto alleine saß, bis er dann geklingelt hat, weil er sonst deutlich zu früh gewesen wäre. Wie hättest du da dich verhalten in der Situation?
Ja, habe ich da schon gesagt, dass ich glaube, wenn ich gesagt hätte, also ich wäre nicht so zu früh gekommen natürlich. Das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann nicht klingelt, dann wenn man deutlich zu früh ist. Okay. Das geht mir auch. Und natürlich in dem Fall ist es auch Quatsch mit den physischen Schmerzen. Wenn ich jetzt hier 10 Minuten früher da gewesen wäre, wäre kein Problem gewesen, weil ich bin ja dann nicht so, dass ich denke, ich warte jetzt auf
Tim. Ja, und kann nichts machen. Du bist dann ja zu Hause und kannst.
So, ich habe ja sogar, obwohl ich 7 Minuten zu spät gekommen, mich dann noch hingesetzt und noch Kuchen gegessen, obwohl ich nur 2 Stücke gekauft habe und keins für mich. Und auch keins für dich, weil ich wusste, dass du keinen willst, weil ich dachte, dann kommst du ja und dann mal gucken und so. Und es war mir irgendwie mehr wichtig, ich wollte einfach diesen Kuchen kaufen. Und dazu kommt auch noch mit dem Brot, dass ich heute Morgen schon beim Bäcker war und da schon gedacht habe, wir haben gar kein richtiges Brot mehr und geguckt habe und kein Brot hat mich so richtig überzeugt. Und deswegen habe ich dann keins gekauft. Und mit dieser Erfahrung im Rücken, dass ich schon mal beim Bäcker war und keins gekauft habe und dann da vorbeigekommen, wo ich wusste, hier gibt es das leckere, geile Haferbrot, da konnte ich nicht mehr dran vorbeigehen. Einfach nur ein Weg.
Ich kritisiere das gar nicht. Ich stelle es nur heraus als großen Unterschied zwischen dir und mir.
Und ich suche ja jetzt Gründe dafür, dass ich mein Leben lang immer wieder merke, ich komme nicht hin mit meinen Planungen. Und ich gebe falsche Zeitangaben raus und ich versuche alles unter einen Hut zu bekommen und ich will halt immer so alles ermöglichen und ja, aber das ist trotzdem interessant gewesen. Vielleicht mache ich das jetzt mal häufiger, dass ich mir so Timer stelle und dann zwischendurch gucke, wo ich eigentlich die Minuten verliere.
Ich sehe schon eine umfangreiche Excel-Tabelle vor meinen Augen.
Empirie ist super.
Ja, natürlich. Aber natürlich darf man dabei nie vergessen, wie gerade schon festgestellt, in dem Moment, wo man eine beobachtende Datenerhebung macht, kann man oder beeinflusst man die Daten.
Richtig. Aber vielleicht führt es trotzdem zu einer Verhaltensänderung.
Ja, das wäre nämlich die interessante Frage, was nimmst du daraus für dich mit? Was ist dein Learning daraus für die Zukunft und was ändert sich dadurch? Und machst du das eigentlich nur, weil du Druck von außen spürst oder weil du selber dich auch gar nicht mehr so wohl fühlst in der Rolle der Person, die, was Zeiten angeht, eher unzuverlässig ist?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Weiß ich nicht. Kann ich nicht mal sagen, was da... Kann ich häufig nicht sagen. Ich kann häufig nicht sagen, ob ich etwas mache, weil ich das will oder weil andere das wollen.
Weil eigentlich bist du ja nicht verlegen darin, wortreich zu erklären, warum es eigentlich gar nicht so wichtig ist, pünktlich zu sein.
Ja, also zumindest ist es mir nicht so wichtig, dass andere Leute pünktlich sind. Es kommt wirklich sehr auf die Situation drauf an. Es gibt schon Sachen, wo ich auch irgendwie, wenn eine Frau ungeduldig wäre, wenn ich irgendwie mir voll viel Mühe gebe, zum Beispiel geiles Essen zu machen. Und dann sage ich schon, ist gleich fertig und dann passiert aber nichts und dann denke ich irgendwie, ja, jetzt wird's kalt und jetzt ist irgendwie nicht mehr so geil oder jetzt ist bei mir das finde ich dann schon scheiße. Mhm. Aber gerade so irgendwie, weiß nicht, wenn du jetzt vorbeikommst, ist mir halt völlig egal, wann du kommst, innerhalb einer gewissen Spanne, weil ich den Tag sowieso nicht, ist nicht so, dass ich dann mache ich etwas deswegen nicht oder der Tag ist sowieso so ein...
Na, ich muss sowieso sagen, das habe ich hier irgendwann vor mehreren Jahren, glaube ich, auch schon mal erwähnt, es gibt keine andere Person, bei der ich so wenig Wert darauf lege, selber pünktlich zu sein, als bei dir.
Das ist schön.
Und das hat was Entspannendes, ist wirklich so. Also, dass ich, als du mir jetzt vorhin geschrieben hast, ich hatte geduscht, war irgendwie gerade fertig, hätte dann losgekommen, da hast du geschrieben, dass du noch ungefähr 40 Minuten brauchst. Und dann,
daher brauchst du hierher?
25, 30 so.
Okay, ja.
Und dann habe ich einfach nochmal zu Hause ein bisschen mich mit anderen Dingen beschäftigt und dachte mir, okay, jetzt wollte ich nach einer Viertelstunde losfahren, dann waren es doch irgendwie über 20 Minuten, die ich da noch rumgechillt habe, aber war irgendwie auch okay. Sonst wäre es ja auch nicht so hingekommen, wenn ich jetzt so losgefahren. Ich hätte ja so das planen können, dass ich genau 40 Minuten, nachdem du schreibst, hier bin.
Ja.
Und dann wärst du halt nicht da gewesen.
Wenn ich 7 Minuten zu spät
gewesen. Nicht schlimm gewesen wäre. Also ich hätte ja nicht vor verschlossener Tür gestanden, sondern ich wäre in den Garten gekommen und da wären dann deine Frau und dein Sohn gewesen und damit komme ich ja zurecht. Ich kenne die Leute gut, ich mag die. Aber dadurch, dass du mich so desensibilisiert hast, was Pünktlichkeit angeht, in alle Richtungen, ist das entspannt für mich, muss ich auch sagen. Ich kann das auch genießen.
Das ist schön, das ist gut.
Aber bei anderen Leuten kann ich das immer noch nicht gut unpünktlich sein. Und anderen Leuten sehe ich das auch nicht so nach wie dir.
Mhm.
Auch gut, ne? Mhm. Das ist wie, wenn man so schon so Narbengewebe auf der Seele hat und dann kann einen das nicht mehr so treffen.
Aber ich habe jetzt mal die Initiative ergriffen und mal was getan.
Ja, also schön.
So einem Impuls gefolgt, dem auf den Grund
zu könnte gehen. Das eine neue Kategorie werden für den nächsten Podcast-Folgen. Benny arbeitet an seiner Pünktlichkeit. Wo stehen wir heute?
Ich dachte, Benny arbeitet an sich. Also gehen wir verschiedene Bereiche
durch. Ja, ich kann ja mal eine Liste erstellen von Dingen, wo ich dich gern improven würde oder mir wünschen würde, dass du dich selber improves.
Frisur.
Nee, da darf ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil seitdem ich umgezogen bin, habe ich meine Stammfriseurin verloren.
Ja.
Und weigere mich einfach, mir jemand Neues zu suchen, weigere mich aber genauso, hierher zu fahren für nur einen Friseurbesuch.
Also?
Habe ich unsere liebe Freundin Anne gebeten, mir die Haare zu schneiden. Ich habe es zum Geburtstag von ihr auch einen Gutschein bekommen, 10-mal Haare schneiden.
Ja.
Und sie macht das gerne und... Aber vielleicht nicht ganz gerade an allen Stellen, aber ist mir fick egal.
Ja.
Aber irgendwie habe ich trotz des Gutscheins so Hemmung zu sagen, zum Beispiel in anderthalb Wochen stelle ich aus für meinen Arbeitgeber auf einer Messe.
Ja.
Und irgendwie ist es mir wichtig, da vielleicht schon ein bisschen anderen Eindruck zu machen, als ich jetzt gerade vielleicht mache. Oder insbesondere dann, wenn nochmal anderthalb Wochen die Haare gewachsen sind. Und also ich werde das mit ihr nochmal bilateral klären, aber habe ich schon drüber nachgedacht, ob ich vielleicht, es gibt relativ viele FriseurInnen oder Friseurläden in meiner Umgebung, wo ohne Termin einfach hingehen. Das heißt, ich muss dann nicht anrufen, einen Termin machen. Das ist ja das, was mich einerseits abhält, dann andererseits, dass ich dann immer erklären muss, wie es werden soll.
Du könntest es mit einem Besuch hier verbinden.
Ja.
Du könntest sagen, wir spielen Dark Souls in dem Podcast auf und vorher gehe ich
mich frisieren. Vorher gehe ich zu Linda. Kann ich auch mal hören. Also das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da war sie kurz vor ihrem Skiurlaub. Da weiß ich gar nicht, wie der gelaufen ist.
Vielleicht ist sie nicht da, weil sie sich einen doppelten Bruch...
Nee, ich habe sie danach nochmal gesehen.
Okay, ein Glück.
Aber das, also ich habe sie, da haben wir noch hier gewohnt.
Dass man bei Ski, also dass ich bei Ski sofort von Brüchen ausgehe.
Ich gehe auch immer von schweren Verletzungen aus. Ist wirklich so. Als ich frisch mit meiner Frau zusammen war, lange bevor wir geheiratet haben, da ist sie dann auch in einen Skiurlaub gefahren. Ich habe mir große Sorgen gemacht, weil ich immer Michael Schumacher im Kopf habe. Anders als Michael Schumacher, der wahrscheinlich nicht mehr Michael Schumacher im Kopf hat. Und da habe ich nämlich mit ihr den Deal gemacht, wenn sie es schafft, sich nicht zu verletzen, lade ich sie ein in den Wildpark Schwarze Berge.
Oh.
Sie hat sich nicht verletzt, ich habe sie eingeladen.
Ja, kannst du mit Linda auch machen. Dann gehst du mit Linda in den Wildpark Schwarze Berge.
Nee.
Das
möchte ich nicht.
Das wäre super weird.
Das wäre super weird. Vor allem der Prozess, bis das dann dazu kommt.
Ja.
Also überhaupt, dass diese Idee entsteht und kommuniziert wird.
Ja, weil Linda, weil du heil aus dem Skiurlaub wiedergekommen bist.
Folgen wir zusammen.
In guter Tradition meines eigenen Lebens. In den Wildpark Schwarze Berge. Es ist kein anderer Gedanke dabei.
Ja.
Es geht nur um die Tiere.
Please trust me.
Ja. Ihr könnt Hängebauschweine füttern mit diesen grauen Brackets.
Brackets, wo die Packung später von den Ziegen gefressen werden, wenn man da im Gehege
nicht
ist.
Aufpasst.
Ja. Das ist.
Aber das wäre mein Vorschlag, zu Linda zurückzukommen.
Ja, ich finde.
Und Anna aus der Verantwortung zu entlassen.
Ja,
vielleicht will Anna das
nicht. Nee, ihr macht es auch Spaß. Es gibt da sehr gute Fotos, die kann ich dir bei Gelegenheit mal zeigen. Dann muss ich einmal ganz kurz erzählen, das habe ich mir aufgeschrieben, weil mir das so wichtig ist. Mein Leben bei der Arbeit hat sich um ungefähr 180% verbessert. Ich erzählte schon an anderer Stelle davon, dass ich regelmäßig mir heftige Stromschläge an meinen Türklinken an meiner Bürotür hole. Und wirklich, es ist absolut nicht irgendwie zu erklären, warum das manchmal ganz schlimm ist und manchmal überhaupt nicht. Aber teilweise oder meistens hat es dann dazu geführt, dass es mitunter so 20 Sekunden gedauert hat, bis ich mich getraut habe, aus meinem Büro rauszugehen. Wirklich. Ich stehe dann davor und mache dann immer so, ich versuche denen immer näher zu kommen. Ich habe es damals schon gesagt. Ich versuche schneller zu sein als der Strom, was nicht funktioniert. Oder das dann irgendwie mit Ellbogen oder mit dem Fuß. Oder wirklich unwürdig. Ganz furchtbar ist das.
Ja, kannst du irgendwas zwischen dich in die Hand nehmen? Tuch?
Jetzt pass auf. Ich habe das ja schon mehrfach geschafft, dann ohne mir einen Stromschlag zu holen, aus dem Büro rauszukommen. Aber dann gibt es ja noch weitere Klinken. Oder ganz schlimm ist der Drucker. Und am allerschlimmsten, die heftigste Stromtötungsquelle bei mir bei der Arbeit, ist die Datenschutztonne, die bei neben dem Drucker steht. Und da kommt man gerne mal so gegen und dann kriegt man
die. Das ist so ein Schredderding, wo man...
Nee, das ist einfach nur eine dicke Alu-Kiste. Also so eine Tonne.
Wo Sachen reinkommen, die sensibel sind, die geschreddert werden.
Ja, genau. Aber
es ist
kein Schredder, sondern
auch ganz viel,
genau,
Daten. Große Tonnen.
Und das, wenn ich aufgeladen bin, kriege ich immer richtig eingewischt. Und jetzt habe ich nämlich neulich zufällig einen Lifehack entdeckt, der mir mein Arbeitsleben halt deutlich verbessert. Und zwar, ich war in meinem Büro, offensichtlich in der Zeit, wodurch auch immer, mit 180.000 Volt aufgeladen und musste dann, meine Tür war offen, ich musste also da nicht die Klinke anfassen und musste dann in ein Büro von einer Kollegin, die nicht da war, und habe meinen Schlüssel genommen und habe dann mit meinem Schlüssel Richtung Schloss. Und dann habe ich,
aufgezogen.
Ich konnte sehen, wie in dem Moment, wo der Schlüssel, den ich in der Hand hatte, mit meiner ganzen Ladung, als ich das Schlüsselloch berührt habe, da ein richtiger Lichtblitz.
Ach was.
Und es hat richtig geknackt, so. Und danach war ich entladen und habe nichts davon gespürt. Und dann konnte ich die Türklinke anfassen und nochmal aufmachen. Und jetzt ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich mein Büro verlasse, nehme ich meinen Schlüssel in die Hand. Oder, na, das mache ich dann ja, davor habe ich ja mein Büro verlassen.
Ach so.
Mache ich einmal, es ist ja nicht abgeschlossen, aber ich mache trotzdem, nehme ich meinen Schlüssel in die Hand und berühre einmal das Schloss. Und es macht ganz oft Knack, ganz oft ist da auch ein Lichtblitz oder halt gar nichts, weil es war vorher auch immer völlig random. Und seitdem kriege ich keine Stromschläge mehr bei der Arbeit. Ding. Das ist wirklich verrückt.
Ich dachte, du hast entdeckt, dass du einfach die Tür aufmachen kannst, indem du, das geht ja auch, wenn du Schlüssel rein, das drehen und dann aufziehen.
Das geht auch, aber durch den metallischen Schlüssel und Metall entlädt es sich, ohne dass ich was davon abbekomme. Das ist
ein richtig heftiger Fortsetzungsroman hier.
Ja, aber das ist das Ende. Podcast. Also danach kann es nicht mehr weitergehen. Das ist Happy End. Happy End dieser fürchterlichen Geschichte.
Aber es ist auch ein bisschen, macht auch die Arbeit ein bisschen weniger interessant.
Nein, das macht die.
Das ist das, was du von der Arbeit hier erzählt hast.
Ja, das stimmt.
Viel mehr ist nicht.
Endlich muss ich nicht mehr von der Arbeit erzählen.
Wenn es 180% besser macht, sind auch sonst scheinbar nicht so viele Faktoren im Spiel, die deine Arbeit gut oder schlecht machen.
Das hat mich schon wirklich sehr belastet, weil mir das auch immer so blöd vorkam. Und dann war es auch manchmal, wenn meine Bürotür offen war und ich bin dann rausgegangen und musste dann durch eine andere Tür, wo mich aber dann Leute sehen. Und ich stehe dann da und hoffe immer, dass mir jetzt keiner irgendwie zuguckt, wie ich mich nicht traue, diese scheiß Klinke anzufassen.
Aber das finde ich auch witzig, dass du es immer wieder probierst, obwohl du dem ja wirklich
nicht entgehen
kannst.
Nein, ich probiere es nicht, aber das ist so dieses, ich weiß, dass es wehtun wird und ich muss trotzdem anfassen und sich da zu überwinden. Das ist wie, wenn ich mir mal vor einem langen Flug nach Indien habe ich mir mal selber eine Antithrombosespritze in den Bauch gegeben.
Ja.
Was ich bei der Arbeit tausende Male gegeben habe. Ich habe tausende Menschen eine Spritze reingejagt.
Ja.
Und als ich bei mir selber da stand und mir so diese Falte im Bauch gemacht habe, da hat es bestimmt eine Minute gedauert, bis ich mich getraut hat, so in meine eigene Haut mit dieser mini kleinen Spritze zu
machen. Wo musste ich das denn machen?
Nach deiner Operation.
Ja, nee, mit dem Knie, wo du dabei warst.
Ja.
Als ich immer gelegen habe, da musste ich mir die Dinge auch mal
ja.
die Bauchfalte, die damals
ja. nicht so gut. Und das ist eine Überwindung. Und das ist eigentlich die gleiche Art von Überwindung, weil ich weiß, ich muss es machen, aber es tut weh.
Irgendwann aber übrigens nicht mehr, ne? Also ich habe mich daran gewöhnt tatsächlich.
Ja, na klar, man lernt das.
Aber das ist
bei Strom finde ich es nochmal eine andere Nummer, weil Strom ja auch irgendwie so fieses Dings ist. Übrigens müssen wir sagen, sollte es in dieser Folge mal wieder so Störgeräusche geben durch so Handy. Strahlung, wie wir das eine Weile mal hatten und dann rausgefunden haben, dass du über einen Flugzeugmodus anmachen solltest. Das ist, weil wir heute jetzt den Flugzeugmodus aus Gründen nicht einschalten können. Sorry. Vielleicht ist aber auch gar nichts los.
Ich habe es auch weit weggehalten hier die ganze Zeit, aber ich habe gerade mal meine Handy-Notizen bekommen, habe noch einen kleinen coolen Callback.
Mhm.
Denn ich habe geredet über meinen Auftritt in der Bahn, wo ich telefoniert habe.
Ja.
Ich habe noch mal irgendwo, wo war denn das? Irgendwo war ich gerade, da gab es die Durchsage. Achso, im Zug, im ICE, dass man, oder im TGV war das, glaube ich. Ich bin zum ersten Mal TGV gefahren. Das ist auch geil, ne? Ich habe früher immer als Kind, da war der TGV so der modernste, schnellste Zug überhaupt. Mhm. Bevor es den ICE, glaube ich, schon gab. Oder als es den ICE gab, aber der TGV war schneller. In den Quartettzimmern. Und ich habe mir das immer so ein bisschen wie so eine Rakete vorgestellt. Das war
einfach, wie so eine Concorde auf Schienen. Ja,
genau. Das war einfach so richtig mit so Geschwindigkeitsstrichen wie im Comic.
Das ist einfach nur ein Zug.
Ja, es ist schneller einfach nur ein Zug. Aber er ist wirklich schnell. Also man merkt, dass er schneller ist. Und ist irgendwie auch ein cooler Zug mit oben, unten und so. Der ICE ist sehr hell, der hat einen dunklen Vibe, der TGV. Und warum erzähle ich das?
Du hast gerade in dein Handy geguckt. Und dann wolltest du was daraus erzählen?
Jetzt guckt er wieder. Ach so, da wurde angesagt, dass man, wenn man telefoniert, dass man das in den Vorräumen machen soll.
Ja, vernünftig.
Im ICE gibt es ja extra ein Handyabteil, wo man telefonieren kann oder auch arbeiten kann oder so Videocalls oder so machen kann. Und
das Internet dafür reicht.
neulich habe ich das Internet dafür erreicht und neulich war ich in der U-Bahn einmal mehr unterwegs. Und zwar kam ich gerade vom Tennis am Roten Baum und habe zugesehen, wie Alexander Zverev mit 39 Grad Fieber, nachdem er 36 Mal gekotzt hat, versucht hat, trotzdem ein Spiel zu gewinnen und es fast sogar geschafft hätte. Da guckst du einmal einem der besten Spieler der Welt zu live und gehst da hin und dann hat er einfach, ist er, hat er Magen-Darm.
Der beste Spieler, der hat auch noch nie irgendwas einer gewonnen.
Der besten.
Hat er schon mal irgendwas gewonnen?
Einer der besten Spieler. Ja, er hat schon 23 Turniere gewonnen, aber noch keinen Grand Slam.
Ach so. Er hat nur so billig Sachen gewonnen.
Nee, keine billig Sachen. Schon krasse Sachen, wo auch alle mitspielen. Aber es hat noch nie für einen Grand Slam gereicht. Jetzt diese Stunde versucht er es gerade wieder und ist immerhin schon immer in der dritten Runde von Paris. War halt dadurch ein bisschen enttäuschend. Es ging ihm einfach echt nicht so gut. Man hat es gesehen. Musste sich mal auf seine Knie stützen. So, und jetzt war ich in der Bahn und dann telefoniert eine Frau. Ziemlich laut. Und zwar, und das ist vielleicht interessant gewesen, über ein recht persönliches Thema.
Mhm.
Und tatsächlich habe ich das als unangemessen
empfunden. Wie persönlich?
Ah, es war irgendwie, es war jetzt nicht so, dass man sagt, dass es irgendwie um was Geheimes ging, aber es war ein trotzdem irgendwie sehr privates Gespräch. Es ging irgendwie um ein Verhältnis oder eine Beziehung oder irgendwas, was so ein bisschen, wo man das Gefühl hatte, da kann man es schlecht weghören. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Mhm. Es ist nicht so ein Smalltalk oder es ist auch nicht so ein organisatorischer Call oder die klären was ab, sondern es hat Emotionen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht unentscheidend. Unentscheidend.
Ja.
Und das zieht einen so ein bisschen raus. Denn ich war davon aktiv gestört. Fand ich interessant schon mal.
Mhm.
Aber nicht sehr, nicht so, dass ich was gesagt hätte. Und mir gegenüber saß eine Frau und las Thomas Mann.
Welchen? Na, egal.
Und drehte sich irgendwann um und sagte ihr sowas wie, können Sie bitte aufhören, die ganze Bahn damit zu beschallen? Hat das, finde ich, recht freundlich gesagt. Viel freundlicher als die Frau, die mich angemotzt hat.
Die hat doch gar nichts gesagt, die hat nur geguckt, bis du ja, sie angesprochen stimmt. hast. Also das jetzt stimmt. verdrehen wir nicht die Tatsache.
Ja, ja, ja. Aber die war viel freundlicher, so von dem ganzen Vibe. Und dann hat die Frau auf eine wirklich unangenehme Art und Weise reagiert, die telefonierende Frau. Und dann wurde es interessant, weil sich dann ein anderer Mann eingeschaltet hat. Und dieser Mann hat wiederum sich mit beschwert, aber auf eine ganz schlimme Art. Und hat sie so, nee, das geht überhaupt nicht. Es gibt hier ein Recht auf Ruhe. Und dann saß ich da und dachte, es gibt kein Recht auf Ruhe.
Nee.
Es gibt wirklich, nein. Also klar gibt es Lärmschutz und so weiter, aber das sind andere Dezibelbereiche und das ist auch, hat keine Anwendung im ÖPNV. Und jetzt war ich hin und her gerissen, weil ich fand, dass die Frau scheiße war, aber ich wollte trotzdem dem Typen widersprechen.
Mhm.
Und war kurz davor schon was zu sagen, aber ich war unentschlossen.
Auf und dann, Seite
hat, dann hat die Frau am Telefon sich über den Mann lustig gemacht. Der hat gerade gesagt, es gibt hier ein Recht auf Ruhe. Und dann hatte man das Gefühl, dass die Konfliktenergie im Telefongespräch plötzlich einer Solidarisierung gegen diesen Typen mich und die plötzlich haben die sich irgendwie gefühlt vertragen. Es war nicht ein Streit, aber es war so ein bisschen aufgeladen. Und dann wollte ich fast was sagen, aber dann hat die erste Frau mit dem Thomas Mann Buch wieder gesagt, ich könnte ja hier auch Thomas Mann in der Bahn vorlesen für alle. Und das war dann mein In und dann habe ich gesagt, das fände ich cool. Also ohne Scheiß, das wäre doch irgendwie mal was. Also da müssten wir uns hier irgendwie einigen oder so. Und dann habe ich mit der Frau total den Quatsch und den Spaß, das Spaß gemacht. Und der Typ war aber krass genervt, immer noch von der Frau und fand das auch alles nicht zum Lachen und hat immer weiter geschimpft. Und darüber hat dann die Frau im Telefon, es war eine richtige Theaterszene.
Und wie ist sie ausgegangen?
Sie hat einfach krass weiter telefoniert und der Typ hat irgendwann einfach die Schnauze gehalten und die Frau hat weiter Thomas Mann geredet. Sie hat einfach weiter telefoniert und der Großteil des Restes des Gesprächs handelte davon, wie unmöglich die beiden Leute sind, die sich beschwert haben. Und ich habe mich ganz sonderbar dabei gefühlt, weil ich habe meine eigene Sache reflektiert, ich habe auch nochmal überlegt, ich war halt auch einfach gepisst an dem Tag und war auf Krawall, das habe ich ja damals schon gesagt, Habe aber auch gemerkt, ich habe schon anders, ich habe halt irgendwie mit meiner Frau über irgendwas, das ging irgendwie um, keine Ahnung, die Anmeldung.
Irgendwas Organisatorisches, genau.
Meintest du, ja. Das war auf jeden Fall nicht emotional aufgeladen. Habe nochmal gedacht, dass ich schon finde, dass es Sachen gibt, die stören, dass die Frau sich falsch verhalten hat, dass der Typ einfach in die komplett falsche Schublade gegriffen hat, als er von dem Recht auf Ruhe und natürlich und hat noch so ein paar andere Sachen gebracht. Recht auf Ruhe fand ich sehr schön. Ja, und dann ist sie einfach telefonierend ausgestiegen und ich habe dann beim Rausgehen der Thomas-Mann-Frau einen schönen Tag gewünscht und sie war total nett und so ist das ausgegangen. Ja, weiß ich nicht, aber ich musste an unseren Podcast denken in dem Moment.
Ambiguitätstoleranz. Also, ja. Ne, sich einfach irgendwie blind auf irgendeine Seite zu schlagen, ist meistens nicht der richtige Weg.
Und es ist auch schön, mal auf verschiedenen Seiten derselben Sache irgendwie zu stehen. Und
ja.
Gut, beschweren würde ich mich jetzt nicht, aber trotzdem.
Und vor allem nicht so, wie der Mann. Ein Recht auf Ruhe. Schön wär's. Also ist ja eine nette Idee, ne? Aber ja, ich glaube, in der echten Welt nicht umsetzbar.
Nein, das ist nicht so.
Nee, das eigentlich wäre das, glaube ich, auch nicht schön. Dafür hat Gott Noise Canceling Kopfhörer erfunden.
Ja.
Genau dafür. Und die werden ja immer besser, ne? Ich habe mir so AirPods Pro gekauft, so diese dicken zum über die Ohren machen. Allerdings nur für drin, weil irgendwie traue ich mich, die nicht draußen zu tragen.
Das ist creepy, man hört ja nichts
mehr. Man hört gar nichts, also wirklich nichts. Gar
weil
nichts.
Weil ja alles, was von außen kommt,
komplett weggefiltert wird.
Wie funktioniert das eigentlich?
Na, es sind, also wie genau, weiß ich nicht, also aber man kann ja den Transparenzmodus anschalten, dann hört man auch Sachen von draußen. Und dann glaube ich sogar bei den AirPods ist es glaube ich so, dass da Sprache sozusagen bevorzugt wird gegenüber Hintergrundgeräuschen. Also Hintergrundgeräusche sind lauter, aber werden immer noch ein bisschen gefiltert, Sprache aber nicht. Also überhaupt, dass das gecheckt wird, finde ich schon beeindruckend. Aber irgendwie ist es so, dass diese Mikrofone, die nach außen gerichtet sind, alles irgendwie aus dieser Frequenz raus, also die checken die Frequenz und rechnen das raus. Aus dem, was du hörst.
Aber sie müssen das ja simultan rausrechnen.
Simultan, ja.
Das finde ich erstaunlich, dass du hörst und sofort, bevor das Geräusch in deinem Ohr ankommt, wird es gecancelt.
Ja. Ja, und da, also wirklich, wenn ich zu Hause die Dinger aufhab und ich muss sie nicht sehr laut haben und meine Frau steht vor mir und redet mit mir, sieht es so aus, als würde sie einfach nur die Lippen bewegen und einfach nicht sprechen. Aber sie spricht. Aber ich höre nichts davon. Nicht mal unsere Klingel, die arschlaut ist. Nix.
Das ist abgefahren. Das
ist wirklich abgefahren. Ich hatte das nicht lange her, da hatte ich die auf und habe ein Möbelstück noch zusammengebaut, was uns noch gefehlt hat und habe da einfach Musik gehört und dann habe ich an der Reaktion der Katzen gesehen, oh, es hat offensichtlich an der Tür geklingelt und bin dann zur Tür gegangen, habe aufgedrückt, ja, stimmt, Post, habe ich nicht gehört, nur an der Reaktion der Katzen gesehen, wie so ein, als wäre ich,
ausgeschaltet.
Als wäre ich gehörlos und hätte so eine Lichtanlage, die blinkt, wenn es klingelt.
Habe ich gerade, wir hatten in der Bahn, haben wir ganz viel Entertainment mitgenommen, so Kartenspiele und so, weil 10 Stunden oder 8 Stunden, die Logik ist halt lang. Und eins war sowas ähnliches wie diese Black Stories, aber halt mit so sonderbaren Geschichten, die mal passiert sind. Und dann kriegst du so eine kleine Information, was ist passiert. Und da war es irgendwie, ein Typ will sein Motorrad aus der Polizeistation zurückholen, aber er kommt nicht sehr weit. Oder bricht ein, um sein Motorrad zurückzuholen, aber er kommt nicht sehr weit, was ist passiert. Dann kann man immer so Fragen stellen. Und die Antwort war, dass diese Polizeistation im Hof Gänse hält, weil Gänse so einfach eine geile Alarmanlage sind. Weil sobald jemand diesen Hof betritt, fangen diese Gänse krass an zu schnattern und dann kommt halt die Polizei. Wobei ich nicht genau weiß, also ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich, es muss eigentlich auch günstigere und effektivere Alarmanlagen geben.
Als Gänse.
Als Gänse. Und wer hört eigentlich die Gänse?
Ja.
Also da muss ja jemand dabei sein.
Ja.
Oder die Gänse müssen wiederum durch ein Mikrofon mit irgendwas verbunden sein, was dann auch wieder technisch so kompliziert ist, dass man auch eine Alarmanlage hat.
Okay.
Aber dieser Motorraddieb, der auch seltsam dämlich erscheint, wenn er glaubt, dass er, wenn er sein eigenes Motorrad, das konfisziert wurde, zurückklaut, damit davonkommt.
Ja, das stimmt.
So stand es geschrieben bei Verrückte Geschichten auf der Langfahrt von Paris nach Hamburg.
Weiß man jetzt nicht, wie hoch der Wahrheitsgehalt ist.
In Karlsruhe war ich, in Frankfurt und Kassel und noch irgendwo.
Bist du vorbeigefahren?
Nee, bin ich umgestiegen.
Umgestiegen, okay. Aber hast du jetzt nicht die immer, Städte jeweils angucken können?
Jetzt bin ich in Kassel.
Jetzt bin ich ja.
So ist das also in Kassel.
So fühlt sich Kassel an.
Das hat mir auch zu den Paris angekommen, wie schnell man sofort so einen Blick hat und denkt, ah, so ist das in Paris, Mensch. Wo du dir vorstellst, wenn du hier jetzt auf die Straße gehen würdest, weil du aus der U-Bahn steigst und denkst und davon abstrahierst auf Hamburg, da liegst du aber ganz schön falsch.
Ja, das stimmt. Das ist da wahrscheinlich nicht anders.
Ja.
Ich habe ein Foto gemacht, das muss ich dir einmal zeigen. Du musst erklären, was du darauf siehst. Und ich, das ist ein altes Thema zwischen uns beiden, was da thematisch berührt wird. Und da muss selbst ich sagen, das geht selbst mir zu weit. Das geht selbst mir zu weit.
Aber nicht wegen des Wortes Gebäck.
Nein,
sondern wegen des Wortes Knabber.
Nee, wegen der dazugehörigen Produkte.
Ja, genau. Aber wegen Knabber ist dein Problem.
Ja, wenn er nur Gebäck stünde, wäre es absolut richtig.
Da steht Knabbergebäck und darunter sind die Giflas. Was ist denn die gelbe? Was sind denn die gelben Giflas? Ist das Vanille oder was? Ja, Vanille. Aha.
Und Marzipankuchen, Tender, Nuss,
das ist einfach falsch.
Marmorkuchen. Das ist einfach Kuchen.
Das ist
yes.
Falsch.
Das ist belgische falsch. Waffeln. Knabbergebäck.
Die haben das umgeräumt, aber das Schild noch nicht eingeräumt.
Meinst du?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die denken, dass so ein ganzer Batzenkuchen Knabbergebäck ist. Außer sie sind echt bei den Fatties irgendwo unterwegs.
Knabbergebäck. Okay.
Nur mal kurz einen Kuchen knabbern.
Aber Knabbergebäck, was wäre das für dich? Für mich wäre das sowas wie Salzstein.
Ja, diese gedrehten Käse-Twister, weißt du, diese...
Ja.
Ja, sowas.
Ja,
oder
ja.
Brezeln, diese Mini-Brezeln oder so.
Dann eine Nachricht der Polizei Hamburg vom 23. Mai, also anderthalb, nicht ganz, gestern vor einer Woche.
Die Gänse?
Nee, keine Gänse, aber vielleicht hätten die geholfen. Wobei, das hat ein Happy End, sagen wir es mal so. In der Nacht zu Dienstag schlugen in Vettel Langfinger zu. Eine ganze Containerladung Walnüsse, satte 15 Paletten, verschwanden spurlos von einem Firmengelände aus einem dort befindlichen Container. Nach der Tat flüchteten die Täter zunächst unerkannt. Gestern boten die bis dato unbekannten Männer dem bestohlenen Firmenchef, offensichtlich im Unwissen über seine Rolle, Walnüsse zum Kauf an. Er ging darauf ein, vereinbarte eine Nussübergabe und informierte die Polizei. Gleich kommt das schönste Wort hier drin. Am Treffpunkt griffen die Fahnder zu. Zwei beladene Transporter trafen ein und der Unternehmer erkannte die Walnüsse als seine. Ich weiß, es geht bestimmt um die Paletten oder wie die markiert sind. Aber ich finde die Vorstellung, dass das sind meine Walnüsse. An die erinnere ich mich genau. Rund 2800 Kilogramm Walnüsse waren zuvor ausgeladen worden.
Ja.
Wow.
Das sind eine Menge Walnüsse. Ich finde es interessant, dass du Walnüsse sagst. Nicht Walnüsse.
Ist ja nur ein L.
Ja, hat nur ein L. Aber trotzdem sage ich Walnüsse.
Ja, ich wahrscheinlich auch, wenn ich es nicht lese.
Walnuss.
Und dann habe ich noch ein Foto gemacht, was die Absurdität unserer aktuellen politischen Weltlage perfekt auf den Punkt bringt, meiner Meinung nach. Und man wirklich das Gefühl hat, wenn man das vor 10 Jahren oder so gesehen hätte in einem Film oder sonstiges, dann hätte man es nicht geglaubt, dass das wirklich mal eine Nachricht sein kann. Hast du von den Taco-Tariffs gehört, dass Trump damit konfrontiert wurde, dass viele Menschen von den Taco-Tariffs sprechen? Taco, also seine Tariffs, die er, ne, seine ganzen
Zölle,
die er immer random erhöht und wieder wegmacht. Und Taco als Akronym für Trump Always Chickens Out.
Mhm.
Und das fand er natürlich nicht so gut.
Und weil er das nicht dabei bleibt.
Weil er nicht dabei bleibt, genau. Ja. Er macht ein Drohszenario, dann gibt es irgendwie Gegenwind und dann nimmt er es wieder weg und droht damit zwar weiter, aber irgendwie so richtige Konsequenzen, außer dass das gesamte...
Aber es gibt keinen semantischen Zusammenhang zu Tacos.
Nein. Einfach nur ein Akronym für Trump Always Chickens Out. Und dann hat er eine Pressekonferenz gegeben und Fox News hat darüber berichtet und hat daraus eine Breaking News gemacht. Und schreiben sie Breaking News.
I didn't chicken out on tariffs.
Trump Doppelpunkt. I didn't chicken out on tariffs. Also chicken out heißt so viel wie ich
Schwanz einziehen,
bin feige, mach einen Rückzieher. Das ist eine News im Jahr 2025. Das kann doch nicht echt sein.
Das wird überholt. Das ist wie was wir schon gesagt haben. Ich habe auch noch nicht angefangen, Veep zu gucken. Das hat ja auch der Macher gesagt, der Show. Gut, dass wir das vor Trump gemacht haben.
Was hast du geguckt?
Die Serie Veep.
Veep?
Ja, über die Vizepräsidentin der USA mit der Schauspielerin, die bei Seinfeld Elaine gespielt hat.
Aha.
Wie? Ja, ja. Okay. Das ist, oder was auch hier ist, der Titi von South Park und so immer sagen. Die reden ja auch immer über. Ja, man kann sich das alles nicht mehr ausdenken. Jetzt ist Elon Musk weg, aus dem Weißen Haus verabschiedet.
Noch mehr Zeit, Ketamin zu nehmen. Ja, verrückte, verrückte Welt. Wirklich crazy.
Wollen wir eine kleine Pause machen?
Ich dachte fast, dass wir einfach mal aufhören.
Da muss ich noch mal einmal ganz kurz gucken, ob ich noch was Wichtiges habe, was nächste Woche nicht mehr aktuell sein kann.
Übernächste Woche.
Nächste Folge, Mann. Nee, ich habe nur, falls du das nicht wusstest, glaubst du, ich habe das nämlich bis zuletzt geglaubt und jetzt komme ich mir sehr doof vor. Was glaubst du, hört man, wenn man sich eine Muschel ans Ohr hält?
Nicht das Meer. Man hört einfach die Umgebung verstärkt.
Ja, das ist richtig. Und dass es man nicht das Meer hört, weiß ich. Das ist ja das, was so also, romantisch gesagt wird, so poetisch.
Die Muschel ist eine Vergrößerung deiner eigenen Muschel.
Genau. Und poetisch wird gesagt, du hörst das Echo des Meeres und so weiter, ja. Bla bla bla. Aber es gibt auch, wo man, nein, man hört nicht das Meer, sondern man hört das eigene Blut rauschen. Hast du das noch nie gehört?
Nein.
Okay, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, wie ich inzwischen rausgefunden habe, dem ich bis vor einer Woche aufgesessen bin. Ich dachte, dass man, wenn man sich irgendetwas, das muss ja nicht eine Muschel sein.
Genau, die hohle Hand nehmen.
Genau, dass man dann tatsächlich das Rauschen der Blutbahn verstärkt hört. Aber es sind einfach die Umgebungsgeräusche.
Ja.
Das wollte ich nur als kleinen Service für all die, die so unterwegs sind wie ich.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, du möchtest dich auch mit 40 noch nicht zur Ruhe setzen und weiter ein besserer, klügerer Mensch werden. Das hat darauf eingezahlt. Klüger und pünktlicher.
Und die beleuchteten Brüder zahlen auf euer Leben ein, indem sie euch Podcasts servieren. 185 Stück schon. Fantastisch.
Mutmaßlich, bin mir nicht ganz sicher. Aber könnte sein.
Mich nervt ein bisschen, wie doll mutmaßlich, wie pedantisch das Wort mutmaßlich benutzt wird. Jetzt, was war das neulich für eine Nachricht? Raser. Die Polizei hat ein mutmaßlichen, haben mehrere mutmaßliche Raser verhaftet in Hamburg.
Mhm.
Einer von ihnen, ein 20-Jähriger, war in einer, weiß ich nicht, Tempo 40 Zone oder 50 oder was auch immer es gibt, mit 130 unterwegs oder so ähnlich. Da finde ich, hört das Mutmaßliche auf. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sagt man, er ist kein Raser. Man mutmaßt nur, dass er ein Raser ist. Eigentlich gibt es einen anderen Grund, warum er so schnell unterwegs war.
Mhm.
Vielleicht ist er ausgerutscht, hat Gas mit Bremse verwechselt oder es war ein Notfall.
Musste dringend pinkeln.
Oder er musste dringend pinkeln oder er wurde gezwungen mit vorgehaltener Waffe und er ist gar kein Raser. Ja. Aber ich finde, wer schnell fährt, rast. Und also ich finde das gut, das ist so wie dieses, worüber ich mich schon mal aufgeregt habe, was wir wissen und was wir nicht, dass darauf geachtet wird, dass das korrekt ist. Ich habe das Gefühl, die treiben
es weiter. Es ist ja sogar justiziabel. Ich glaube, deswegen wird da so doll drauf geachtet. Ne? Dass in dem Moment, gerade wenn es irgendwie in der Öffentlichkeit, in der Presse, in Medien verbreitet wird, wenn man dann eben halt nicht mutmaßlich dazu sagt.
Aber da verregeln wir uns das Leben wieder zu dir zu doll, nur weil die ein oder andere mal eine Verleumdungsklage gewonnen hat. Schade.
Schade.
Das Leben könnte lustiger sein, wenn wir mehr Leute...
Wenn wir nicht so viel mutmaßen
müssen. Wenn wir nicht so viel mutmaßen müssen, sondern einfach krass heraus verurteilen können.
Da würde dir wahrscheinlich Jette Nizza zustimmen.
Ja. Guck mal, haben wir doch was gemacht.
Ja, da hat sich der Kreis jetzt wieder geschlossen.
Ich kenne ja diesen Typ PolitikerInnen. Ne?
Ja, ich weiß genau auch, welche Schublade du für die frei hältst in deinem Wertesystem.
Die passt auch wirklich hervorragend. Ja, die ist wie für diese Schublade geschnitzt.
Ich folge dir jetzt seit einigen Tagen bei Instagram.
Na gut. Liebe Grüße. Grüne dich weiter.
Wollen wir sie mal einladen als Gäste?
Grüne dich weiter deiner Romantisierung der linksradikalen Jugend, die gerne Jugend wäre, aber eigentlich schon 26
ist. 26, ja.
Und da muss man auch mal sagen, get a job, get a life. Was wolltest du gerade sagen? Wir werden hier unter Druck gesetzt, aufzuhören.
Ich wundere mich gerade darüber, dass tatsächlich du gerne Job sagst, obwohl du dich bei Billie Eilish darüber beschwert hast, über das You Got No Job. Nothing but a lost cause.
Ein Ambiguitätstoleranz-Ausrutscher.
Ein Ausrutscher. Gut, wir erlauben uns Ausrutscher. Wir sind Menschen und deswegen bleiben wir weiter zusammen.
Weil wir Menschen sind, bleiben wir weiter
deswegen.
Zusammen. Ich moderiere mal ab hier. Es wird nicht mehr besser.
Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.